Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Ueli Anker, wir haben jetzt vorher in dem Beitrag von Markus Muggling gehört, wie die Streubomben funktionieren. Haben Sie selber solche Sachen gesehen?
Ich habe gesehen, wie die aussehen. Ich habe gesehen, was die anrichten im Gelände. Wir wissen von den letzten Konflikten, Libanon, Afghanistan, Kosovo, was sie angerichtet haben und was die Leute dort erleben damit. Wir wissen es aber aus den früheren Konflikten, wo 30 Jahre nach Waffenstillstand im Laos man immer noch Opfer hat.
Über die Opfer wollen wir gerade noch reden, aber jetzt mal ausgehen, was muss man sich da vorstellen? Ich habe gelesen, sagen Sie so ein kleines Ding, so gross wie eine Radiobatterie oder so etwas, stimmt das? Also sind sie grösser?
Ja, Faustgrösse ist eine gute Referenz. Es gibt kleinere, es gibt grössere, es gibt solche, die ein bisschen länglich sind, Formen Getränke, Aluminiumbüchse. Es gibt solche, die rund sind, grösse und Form wie eine Zitrone. Und das ist das Perfide dran. Die Dinge, die liegen umeinander im weichen Boden, in den Bäumen, in den Kulturgebieten, aber auch in irgendwelchen Abflussschächten oder in Schulhöfen. Und das ist die tödliche Gefahr für Zivilpersonen.
Das heisst, wenn jemand Olivenschüttler und viele sind ja Länder im Süden, wo jetzt gerade Krieg geführt wird, dann kann dort auch so eine oben runterkommen und explodieren, statt dass Oliven oben runterkommen.
Genau, das passiert.
Und Kinder können unter Umständen nicht merken, was sie überhaupt in den Händen haben und dann explodiert es und dann ist das Bein, der Arm ab oder so, vielleicht noch Schlimmeres.
Genau, das passiert. Wir haben ein Beispiel aus Laos, wo jetzt seit längerem nicht mehr Krieg ist, aber wo nach wie vor so Reste rumliegen. Und dort hat es eine Zeit gegeben, wo der Metallpreis in die Höhe ist. Alle Leute wollten Metallstückchen zusammenlesen. Kinder haben Metallstückchen gefunden, die aber leider geklebt haben.
Und dann sind die zum Teil tot gewesen?
Bis somit tot, schwere Verletzungen, das Perfide auch, an den Streumunitionen, die rumliegen, die machen nicht einfach eine Explosion wie eine Landmine, sondern dazu kommt zusätzlich zur Explosion der Splitter umeinander fliegen. Und die Splitterverletzungen, die kommen dazu zum ganzen Rest. Also amputierte Leute, die nachher zusätzlich schwere Splitterverletzungen haben, das ist Teil von dem humanitären Problem, wo wir in Dublin darüber reden.
Sie haben jetzt das Wort Landminen erwähnt, Personenminen, wo man seit längerem ein Abkommen hat. Was ist denn eigentlich genau der Unterschied?
Der Unterschied ist relativ einfach. Landminen werden deponiert, hergelegt irgendwo in eine bestimmte Zone, für die Zone zu sperren, dass man nicht mehr durch kann. Streumunition wird abgeworfen über eine Zone, das muss man sich vorstellen. Da kommt so ein Behälter.
Also so ein Benzinfass, irgendetwas?
Irgendein Stil, etwas, das durch die Luft fliegt und über der Zone, wir haben es vorhin gehört im Beitrag mit dem Herrn Kellenberger, die Grösse von einem Fußballfeld oder mehr, werden die Dutzende bis hunderte Sprengkörper nachher verteilt. Und bei dem Verteilen, die werden abgeworfen, die Zone wird richtig übersät mit diesen Sprengkörpern und das gibt keinen Unterschied zwischen militärischen Zielen oder Personen und zwischen zivilen potenziellen Opfern, die in dieser Zone sind. Das ist das erste Problem. Der unterschiedslose Angriff auf zivile und militärische Positionen, wenn wir das zusammen so sagen, das können Leute sein, das können Häuser sein, das können Fahrzeuge sein. Und das zweite Problem ist, dass bei diesem Aufschlag sehr viele Blindgänger zwischen 10-40% ist so die geläufige Blindgängerrate. Und die Blindgänger, die bleiben dort liegen und die bleiben für die Zivilbevölkerung eine tödliche Gefahr, manches Jahrzehnt nach dem Kriegsende.
Eben auf das Thema, über den gerade noch zurückholen, Anken. Jetzt wird von militärischer Seite her gesagt, und das kann man zum Teil auch in Lexikon so lesen, dass die Streubomben ausgesprochen effiziente Waffen sind im Krieg. Weil man nämlich nicht nur ein Ort anschiesst, 2-3 Meter oder vielleicht 10 Meter, sondern das Gebiet, eben ein Fußballfeld, ist etwa 70 mal 100 Meter. Und dort sind die Leute tot im Krieg. Auch nachher, also eigentlich sehr eine effiziente Waffe wäre, ist dann so, dass das wirklich so gebraucht worden ist und in dem Sinn, in Anführungszeichen, im militärischen Sinn, einen Nutzen gehabt hat. Effiziente Leute ermordet worden sind.
Also ich muss dazu kurz vorausschicken, ich bin kein Militärexperte. Aber wenn man den Militärexperten zulässt, dann stellt man zwei Sachen fest. Erstens, der militärische Nutzen wird durch die meisten Militärexperten, die sich intensiv mit dem Kriegseinsatz, nicht mit irgendwelchen theoretischen Modellen, mit dem realen Kriegseinsatz von Streumunition beschäftigen, wird der militärische Nutzen in der Regel in Abrede gestellt oder mindestens stark bezweifelt. Das Zweite ist, Zuverlässigkeit von der Streumunition ist ein gravierendes Problem. Die Hersteller und Besitzerländer behaupten, dass mit heutigen Streumunitionen so Blindgängerrate in der Gegend von unter 2 bis unter 1% möglich sind. Im realen Einsatz ist das nicht so. Die Raten sind ausnahmslos. Über 10% bis 40%. Letzte Studie in Einschlaggebieten, in Einschlagzonen im Libanon hat es erneut bewiesen. Das Beste, was wir gefunden haben, ist 9,96%. Und alles andere ist deutlich über 10%.
Libanon ist ja das letzte Gebiet, wo überhaupt meines Wissens solche Streubomben eingesetzt worden sind. Ist denn dort, kann man das sagen, auch wenn sie jetzt nicht Militärexperten sind, wo Janken, kann man sagen, dass das dort irgendwie aus der Logik der Generäle aus irgendeinen Sinn gemacht hat? Oder ist das vielleicht ein Beispiel, wo man müsste sagen, überhaupt nicht? Die haben es am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt abgeworfen.
Ich habe niemanden gefunden bis jetzt, der den militärischen Sinn von dem Einsatz, von den letzten Einsätzen, konnte nachvollziehen und schlüssig begründen. Wir stellen fest, dass so ein Mythos aufgebaut wird um die Streumunition herum, dass die so helfen, Panzer, grosse Panzerinvasionen stoppen, dass die so effizient sind. Wenn man mit den Militärexperten ein bisschen reden, kommt man dahinter, dass auch damit nicht weit her ist. Die letzten Kriege, die mit grossen Panzerinvasionen geschaffen wurden, die liegen Jahrzehnte zurück. Heute macht niemand mehr so einen Krieg. Also ist Streumunitionseinsatz ist heute in der Regel ein Einsatz gegen Infanterie, ein Einsatz gegen sogenannte weiche Ziele, ein Einsatz gegen Personen, gegen Infanterie. Und am Schluss hat es die Wirkung wie Landminen, dort wo nämlich Streumunition liegen, dort kann niemand mehr durch, weil es vermint ist. Und wir wissen, dass viele Staaten heute gar nicht mehr Streubomben einsetzen können. In Afghanistan zum Beispiel hat das gehört von selber, weil erstens Streumunition definitiv schlechte Presse hat und zweitens Militärs, die dort Streumunition eingesetzt haben, nachher einfach nicht mehr selber in das Gebiet können. Und irgendwann hört das Interesse, Streumunition einzusetzen, auf. Heute haben wir das Problem, dass Diskussion ist nicht über Einsatz oder nicht Einsatz. Heute geht es klar darum, das Ding zu verbieten, weil die humanitären Konsequenzen sind so gross, so gravierend, dass man die nicht mehr akzeptieren
kann. Kann man es dann irgendwie vergleichen, rein zahlenmässig mit den Personenminen?
Es gibt einen Vergleich. Und da ist das Potenzial, wo die Gefahr darstellt. Wenn man die Lager von Streumunition, heute lagern 75 Länder Streumunition, wenn man die Lager zusammenzählt und die Blindgängerrate von zwischen 10% und 40% nimmt und denkt, die gesamten Lager würde eingesetzt, dann wäre das Problem, das dadurch entsteht für die Zivilbevölkerung auf der Welt, unendlich mal viel grösser als bei sämtlichen Landminen, die man kennt. Also das Potenzial, Gefahr, Perfidität von Streumunition ist viel grösser noch als bei den Landminen. Die Landminen hat man vor 10 Jahren verboten. Bei der Streumunition tut man sie 3 Jahre drum kehren.
Jetzt wird ja zum Teil im Libanon und anderen Orten werden neben dem Landminengebiet auch solche mit Streubomben versuchte Gebiete, versucht man die irgendwie zu säubern, zu entzeuchen. Ist das eine Arbeit überhaupt zu machen, ist bei den Mengen, die heute schon umeinander liegen?
Das ist eine penible Arbeit. Von Handicap International haben wir im Libanon, unter anderem mitfinanziert durch die Schweizerische Eidgenossenschaft und durch die EU, 3 Equipen im Einsatz seit dem Herbst-Winter 2006 für die 3400 Hektare, die verseucht sind von Streumunitionen, für die zu übern. Ende dieses Jahres, also mehr als 2 Jahre nach dem Krieg, sehen wir ab, dass wir die wichtigsten Gebiete, wo wirklich der Zugang für die Bevölkerung lebensnotwendig ist, dass wir auch etwa nach 2 Jahren werden das Gröbste gemacht haben.
Das heisst, es ist aber doch lösbar, das Problem innerhalb eines nützlichen Frist, oder habe ich jetzt am falsch, habe ich Sie falsch verstanden?
Das Problem ist nicht lösbar. Das Problem, man kann ein Problem ein bisschen abhelfen. Wenn ein Gebiet verseucht ist, braucht es enormen Aufwand für halbwegs einzelne Gebiete wieder zu übern. Was dort nachher passiert ist, in dieser Zeit gibt es sehr viele Opfer. Im Libanon zählen wir unterdessen über 300 Streumunitionsopfer nach dem Waffenstillstand. Und das zweite Problem ist, dass man nie alles wegbringt. Also, das ist eine Sisyphus-Arbeit.
Also eine endlose Arbeit, wo immer wieder etwas vorkommt und so. Wenn es Verbot hat, würde es trotzdem vielleicht noch Jahre in Jahrzehnte gehen, bis das einigermaßen gesäubert wird.
Das ist bei jedem Verbot so, bei jedem Staatsvertrag. Der muss zuerst mal zustande kommen und dann muss er ratifiziert und dann muss er umgesetzt werden. Bei den Landminen, der Staatsvertrag ist seit 10 Jahren jetzt ungefähr in Kraft. Und man merkt jetzt bei den jährlichen Berichten und Rapporten, und, dass es vorwärts geht und dass aber immer noch natürlich Opfer entstehen. Bei den Streuminen wird es nicht, bei den Streubomben, pardon, wird es nicht anders sein, sondern es wird sehr, sehr lange brauchen. Aber irgendwann muss man den Riegel schieben und anfangen, dem Problem Meister werden.
Jetzt, wenn die Streubomben so eine Katastrophe sind, in der Zweifel keine Sekunde dran, Ueli Anken, das wird länger schon über das diskutiert im Rahmen von der UNO und irgendwie ist man aber dort nicht auf den grünen Zweig gekommen. Wieso denn eigentlich nicht?
In der UNO-Abrüstungskonferenz sitzen 100 Länder rund um den Tisch. Und die 100 Länder brauchen für jeden Artikel, für jeden Paragraph, den sie verabschieden, Einigkeit. Wenn jemand nicht einverstanden ist, kommt der Artikel nicht zustande in dieser Plattform. Und an dem ist es bis jetzt gescheitert. 2006, im November, hat es wieder einen Versuch gegeben. Und wieder ist es am Veto von Einzelnen gescheitert, dass man dort nicht weiterkommt.
Und dann hat genau auf dem Grund, von dem Scheitern dort, hat Norwegen und andere haben die Initiativen ergriffen, irgendetwas anderes parallel zu machen, wo jetzt zu dieser Konferenz in Dublin führt, wo heute anfängt, wo dann alles ist, dass wir überhaupt miteinander reden. Was ist denn passiert seit 2006 bis heute?
Es hat eine Serie von Konferenzen gegeben. Die erste, wo mal 48 Staaten zusammengekommen sind und sich geeinigt haben, ja, wir wollen vorwärts machen und sich das Ziel gegeben haben, bis 2008, also jetzt das Jahr, zu einem Staatsvertrag zu kommen. Das war im Februar 2007. Im Sommer und im Winter sind nachher 2 weitere Konferenzen zustande gekommen, 2007. Die eine in Peru, die andere in Österreich, wo am Schluss fast 140 Staaten mit an diesem Tisch gesessen sind und grundsätzlich mit dem Prinzip von einem Streubombenverbot einverstanden waren. Anfangs das Jahr, ein Jahr nach Oslo, war in Neuseeland eine neue Runde, wo 112 Staaten das Papier von Wellington verabschiedet haben, wo im Wesentlichen den künftigen Staatsvertrag tut, zu Vater schlagen. Zu dem Papier von Wellington ist eine ganze Wagenladung von Ergänzungsvorschläge dazugekommen.
Sind das Abschwächungsvorschläge?
Das sind im Wesentlichen Abschwächungsvorschläge. Und die Wagenladung, die wird jetzt, die 14 Tage ab heute in Dublin diskutiert, mit dem Ziel, dass man jetzt am Freitag, am 30. Mai, weiss, wie das der Staatsvertrag dann aussehen soll.
Eben, dass Sie haben gesagt, die Konferenz jetzt, die jetzt heute anfängt, ist quasi matchentscheidend. Am Schluss von der muss der Vertrag stehen, damit die Staaten können sagen, ja, wir unterschreiben das. Das ist dann auch eine Geschichte für sich, dass sie das wirklich machen. Jetzt die Wagenladung von Vorbehalt. Was sind denn die für Sie besonders heikel sind?
Es gibt 2 ganz wichtige Themen, die zum Teil auch die Schweiz drin eine Rolle spielt. Es gibt die Geschichte von der Übergangsfristen. Also es gibt,
man will es noch willi lagern und vielleicht dann doch brauchen, ein bisschen üben mit den solchen Sachen.
Genau, das lässt mir so ein bisschen an die Situation denken, wenn ich meinen Kindern sage, sie dürfen nicht mit Zündhölzli spielen, aber bis im Herbst sei es noch nicht so schlimm.
Bis die Schür aber brennt ist.
Also wir wollen sofort hören mit den Zündhölzli spielen und dort die Übergangsfristen, die sind für uns ein ernsthaftes Problem und dort hoffen wir, dass wir dort in Dublin eine grosse Mehrheit zur Raison bringen können, dass Übergangsfristen nicht ein Ansatz ist, wo man seriös darüber diskutieren kann. Das andere Problem ist die Ausnahme, also bis wie weit tut man moderne, sogenannte moderne, irgendwie technologisch aufbesserte Streumunition als Streumunition gelten oder wo von den Ausnahmeregelungen an und das Spiel, die Diskussion über die Grenzen, wo sind die Ausnahmeregelungen, das wird sicher in Dublin einen grossen Teil von der Konferenz in Anspruch nehmen.
Was für Arten von Ausnahmen sind denn da, die vorgeschlagen werden?
Also das erste ist mal die Streumunitionen mit einem sogenannten Selbstzerstörungsmechanismus, wo man mittlerweile weiss, dass der nicht funktioniert und nicht der taugliche Ansatz ist. Da gehören die schweizerischen Typen vom das Modell M85, wo man häufig darüber redet, dazu, wo im Libanon ist eingesetzt wurde.
Wo eben die 10% und mehr gebracht hat, die nicht explodiert sind. Ja.
Genau. Und dort ist heute offensichtlich der Trend so, dass die klar als problematisch betrachtet werden und die will man zu verbietenden Streumunitionen zählen, aber mit der Übergangsfrist und irgendwo weiter bis nachher zu Hightech Geschoss mit oder Sprengkörper mit Lasertechnologie. Irgendwo gibt es nachher eine Abgrenzung, wo jetzt aber in Dublin diskutiert wird und wo man sicher in 14 Tagen mehr weiss, was jetzt effektiv als zu verbietende Streumunition gilt und was außerhalb von dieser Definition geht.
Jetzt hat ja die Schweiz, Ueli Anker, eine relativ problematische Position in dieser ganzen Frage. Also das VBS will eigentlich die noch behalten, die Munition, die 200'000 Stück, die da umeinander liegen. Weiss ich niemand so genau für was. Und das Parlament diskutiert das und ist sich nicht einig, ob es jetzt eigentlich ein Verbot will oder nicht. Ein Rat sagt doch, man braucht das irgendwie noch. Was ist denn da genau gelaufen in dieser Politik? Sie haben das relativ näher mitbefolgen, die Kommissionsberatungen.
Also wir müssen vielleicht schnell schauen, was im Parlament läuft. Aber vorweg noch, die Schweiz hat eigentlich in zwei Kapiteln eine wichtige Rolle. Das eine Kapitel in diesem künftigen Vertrag ist die Opferhilfe. Und dort ist die Schweiz einer der Leaders für das seriöse Opferhilfe-Artikel, der in diesen Vertrag kommt. Und das andere sind die berühmten Übergangsfristen. Also, im Parlament auf der nationalen Ebene hat es drei Vorstösse gegeben bis jetzt. 85, eine Motion Roth-Bernasconi für ein Verbot von Beschaffung von Streumunition ist abgelehnt worden. Ebenfalls 85, im Dezember 85, parlamentarische Initiative Dübka für ein Verbot von Besitz, Produktion, Lagerung von Streumunition. Und das hat nachher Druck ausgelöst. Und im Zusammenhang mit dem Libanon-Krieg, Sommer 2006, ist es nachher so weit gewesen, dass man gemerkt hat, politisch kommt das Thema jetzt in Bewegung. Und unter diesem Druck ist nachher im Dezember 2006 eine Motion Glanzmann gekommen, für das ein bisschen zu bremsen, für zu sagen, ja, wir machen ein Teilverbot und ein Teilmoratorium, aber die eigenen wollen wir noch behalten, die eigenen wollen wir vor dem Verbot schützen. Und dort stehen wir heute. Der Nationalrat ist heute klar für ein Verbot. Zweimal bestätigt. Im Ständerat sind wir noch dran. Am 10. Juni geht es im Ständerat weiter.
Können Sie sich einen Reim darauf machen, Ueli Anker, wieso dass es den Widerstand gibt im Ständerat? Sind das irgendwelche industriellen Interessen? Triag oder so, wo die selber gebaut hat mit der Lizenz von Israel? Oder was ist da der Hintergrund dafür?
Industrielle Interessen können es offensichtlich nicht sein, weil heute redet man nicht mehr über Arbeitsplätze, es wird nicht mehr produziert. Also Truag hat sich auch öffentlich darüber geäussert, dass sie sich aus diesem Geschäft zurückgezogen haben. Also das wirtschaftliche Thema kann es nicht sein. Es ist offensichtlich ein militärisches Thema. Es gibt offensichtlich immer noch Militärs, die sich dafür einsetzen, für dass man die Dinger behalten kann, für wenn die grosse Panzerinvasion auf die Schweiz loskommt, dass man da abregeln abregeln. Unterdessen hat unter dem Druck von Militärexperten, die aufgezeigt haben, dass das nicht mehr wirklich der Zukunft oder Realität entspricht, hört man es manchmal schon andere Töne aus dem VBS. Aber im Moment ist es so, dass ganz klar der Druck auf die politische, auf die Politik noch sehr gross ist von der Militärseite.
Das heisst, das ist ein kleiner Teil von dem langen Abschied von veralteten militärischen Filmbildern, der da auch wieder durchgefochten wird.
Ja, das überlasse ich zu euch, das so zu interpretieren, aber
ich kann das gehört, was Sie geredet haben. Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, vor Ueli Anker, es sind über 100 Staaten in Dublin wieder dabei und dann jede Menge NGOs, eben Handicap International, die Sie vertreten, auch, aber viele andere auch. Und Sie haben von den Schwierigkeiten geredet, was wir gegeben haben, da einen Vertrag anzubringen, der einen Sinn macht. Kommt der Stand oder sind Sie skeptisch?
Wir sind vorsichtig. Wie die Konferenz angelaufen ist, können wir davon ausgehen, dass es auch zu einem Vertrag kommt. Das ist so das Gefühl heute am Morgen. Wie stark, wie griffig das er ist, das ist am Anfang vor einer 14-tägigen Konferenz unmöglich, irgendwelche seriösen Voraussagen zu machen. Was wir einfach hoffen ist, dass der Vertrag möglichst viel Zähne hat, möglichst konkret ist und griffig und dass er am Schluss von möglichst vielen Staaten kann mitgetragen werden. Also am Schluss ist es so wichtig, dass man nicht einen Vertrag hat, der nachher drei unterschreiben, sondern einen Vertrag, der möglichst viel unterschreiben, damit er wirksam umgesetzt werden kann.
Und jetzt schon klar ist, dass eine ganze Reihe, und zwar wichtige Staaten, nicht werden unterschrieben. Oder bist du wieder bei den Personen meinen auch? Die USA, Russland, China und ein paar andere haben nicht, das ist da absehbar, dass es da in einer Armee sind. Was nützt einem Vertrag, wo irgendetwas verbietet, so eine scheusliche Waffe, wo die wichtigen Länder, die auch zum Teil Krieg führen, heute noch, schlicht sagen, interessiert uns nicht. Was nützt das?
Es gibt ein Handhabe, ein rechtlich bindendes Instrument im internationalen Recht, das klarstellt, was man eigentlich heute schon beobachten kann. Klar ist, wenn man sieht, was Streumunition auslöst, dass die eigentlich nach dem geltenden Kriegsvölkerrecht, nach den geltenden Genfer Konventionen, können eigentlich Streumunition nach dem Buchstaben gar nicht eingesetzt werden, weil es ist erstens kein Unterschied zwischen Zivil und Militär und es hinterlässt zweitens so viel Gefahren für die Zivilbevölkerung nach dem Ende eines Krieges, wo man muss sagen, das kann es nicht sein. Aber nach dem Buchstaben gibt es heute keine Handhabe, für zu sagen, ja, die Streumunition ist klar auf der Seite von der verbotene Waffen. Darum braucht es heute das bindende Instrument, dass man die Situation kann klären und dass darüber nicht mehr argumentiert werden kann. Nachher in der Umsetzung ist klar, die Amerikaner sind nicht dabei in Oslo, also im Oslo-Prozess und in Dublin, aber die Amerikaner sind mit von den Ersten, die in Afghanistan aufgehört haben, Streumunition einsetzen, weil sie gesehen haben, was es für Auswirkungen hat, weil sie gesehen haben, was es für einen politischen, internationalen Druck auslöst und was es für die eigenen Truppen bedeutet, wenn ganze Felder verseucht sind. Also, ein Vertrag ist noch nicht heile Welt, aber ein Vertrag ist die Voraussetzung dafür, für dass so Sachen langsam zum Guten sich wenden können. Mit den Minen haben wir das aktuelle Beispiel. Seit 10 Jahren ist das Landminenverbot in Kraft. Und wir sehen jetzt ein Resultat, dass auf der Seite des Einsatzes es wirklich gebessert hat und auf der Seite der Opferhilfe man Handhabungen hat können schaffen, für die Staaten dazu zu zwingen, für dort vorwärts zu machen.
Der gleiche Vorgang halt mit diesen 10 Jahren Verzögerung erwartet sie auch für das Verbot von Streuminen.
Das ist das Ziel des Oslo-Prozesses.
Dann werden wir hoffen, dass es gut rauskommt. Uli Anken, besten Dank für das Gespräch.
Danke euch.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.